Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Am Donnerstag geht es endlich los mit der Handball-WM. Dann startet die deutsche Mannschaft gegen Korea in Berlin ins Turnier. Und das tut sie mit zwei Siegen aus den letzten Tests gegen Tschechien und Argentinien im Rücken. Die wurden nämlich beide am Wochenende besiegt. Aber was bedeuten diese Siege jetzt für die WM, für die WM-Form des DHB-Teams? Was muss die Mannschaft in den letzten Tagen, bis es dann endlich losgeht, vielleicht noch perfektionieren? Und wie sind die Streichungen von Tim Sutton und Tobias Reichmann aus dem Kader einzuschätzen? All das besprechen wir jetzt mit unserem Experten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, 32-24 gegen Tschechien am Freitag in Hannover und dann 28-13 gegen Argentinien in Kiel. Vom Ergebnis her erstmal gut und positiv, was die deutsche Mannschaft da geleistet hat. Auf der Platte, da sah es dann so ein bisschen anders aus, zumindest ein bisschen unterschiedlich gegen Tschechien zunächst die Abwehr nicht so ganz im Bilde, das sah gegen Argentinien dann wieder besser aus. Wo lagen da die Unterschiede in den Abwehrleistungen? Lag es am Gegner, lag es an der Formation?
Mit Sicherheit auch ein bisschen am Gegner, zumal der Argentinien auch ihren Superstar Diego Simeone spielen musste, weil er verletzt ist. Deswegen hat es mit Sicherheit Unterschied gespielt, aber man muss einfach auch sagen, dass die tschechische Mannschaft eine gute Mannschaft ist. Und nicht so, wie es gerne mal wieder behauptet wird, dass sie höchstens zweitklassig sind. Die Mannschaft, wir müssen uns mal daran erinnern, hat letztes Jahr war es das EM-Halbfinale erreicht. Und deswegen haben sie es gerade in der ersten Halbzeit der deutschen Mannschaft wirklich sehr schwierig gemacht, haben wirklich sehr, sehr gut gespielt, immer wieder sehr variantenreich auch dort gewesen. Und die deutsche Mannschaft hat sich vorne einfach zu viele Fehler erlaubt, haben zwar 17 Tore noch erzielen können in der ersten Halbzeit, aber trotzdem, da hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Deswegen haben sie dann auch in der zweiten Halbzeit mit einer guten Phase auch noch absetzen können, auch am Ende diesen Sieg klar holen können. Das war dann wirklich sehr, sehr gut. Gerade dann, als die Umstellung auf eine 3-2-1-Führung kam, das hat wirklich sehr gut ausgesehen. Das ist auch ein Punkt, der das natürlich sehr interessant macht, weil wenn man zwei verschiedene Abwehrformationen stellen kann und auch sehr gut hinstellen kann, dann hat man etwas, was man immer wieder neue Aufgaben machen kann für den Gegner. Der muss immer sich wieder neu adaptieren an das neue Abwehrformation. Deswegen war es in der zweiten Halbzeit besser, da hat man sich noch absetzen können. Die Tschechen wurden dann hinten raus auch so ein bisschen müde, da hat man sie wieder wirklich auch müde gelaufen und dann am Ende das Spiel klar gewinnen können. Da sollte man vor allen Dingen mitnehmen, dass der Angriff sehr, sehr gut funktioniert hat. 32 Tore, das sah wirklich sehr, sehr stark aus. Und auch die 3-2-1, das waren, glaube ich, die beiden wichtigen Faktoren oder die beiden wichtigen Kenntnisse aus dem Spiel gegen die Tschechen, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat.
Und gegen Argentinien, was muss man da zur Abwehrformation insgesamt sagen?
Wirklich bombastisch gut, also das muss man einfach zulegen, wenn du in 20 Minuten kein einziges Tor zulässt über eine gewisse Zeit, das ist schon richtig, richtig stark gewesen, was sie dort hingestellt haben. Das war auch wirklich dann eine sehr, sehr solide 6-0-Abwehr, aber auch wirklich eine aggressive, nicht überhart, auch wenn es ein paar 2 Minuten Zeitstrafen gab, die ich manchmal so ein bisschen zu hart fand, aber trotzdem, sie haben dort sehr, sehr kompakt gestanden und das ist etwas, was uns in den letzten Jahren ja ausgezeichnet hat, seit 2016, dass die Abwehr gerade mit dem Innenblock, mit dem Finn Lemke, mit dem Henrik Pekland, Patrick Winczek, wirklich sehr, sehr kompakt stehen. Auch die Halbpositionen sind wirklich sehr, sehr gut besetzt. Das hat ihnen im ersten Spiel gefehlt gegen Tschechien. Jetzt haben sie es besser gemacht gegen Argentinien, die dann auch wirklich Probleme hatten, überhaupt irgendwie in Tornähe zu kommen. Das haben sie sehr, sehr große Probleme gehabt offensiv und das war auch ein Grund dafür, dass die Abwehr wirklich sehr, sehr gut gestanden hat. Hinten raus hat es mit der 5-1 funktioniert. Das sah auch solide aus, aber das war dann nicht mehr so viel Spielzeit, sodass man sagen kann, okay, das ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch das ist etwas, was man im Auge behalten sollte. Gerade mit Henrik Pekeler vorgezogen, ist wohl einer mit der Besten in der Welt, der das so spielen kann. Also von daher, das ist wirklich sehr, sehr variabel, was deutsche Abwehr spielen kann. Und auch gerade diese Kompaktheit war jetzt sehr gut zu sehen, dass sie gegen Argentinien funktionieren kann. Weil in Brasilien hat man im Turnier einen Gegner, der ähnlich spielen wird wie die Argentinier.
Also mal gucken, dann sieht das ja abwehrtechnisch schon mal ganz gut aus. Wir kennen ja alle die alte Regel, Defense wins Championships. So weit sind wir noch nicht, denn vorher müssen natürlich Spiele gewonnen werden und dazu braucht man eine Offensive. Und beim Offensivspiel, du hast es ja schon so leicht angedeutet in deinen Ausführungen, da hat es in beiden Spielen trotz der relativ hohen Torausbeuten doch so ein bisschen gehakt.
Genau, da hat es ein bisschen gehakt, da hat man gemerkt, dass so ein bisschen noch die Abstimmung einfach reinkommen muss, weil du hast wirklich viele Spiele, auch einige Spiele, die neu mit dabei sind, mit einem Franz Seppel, mit einem Fabian Böhm, die jetzt noch nicht so viele Nationalspiele mit dabei haben und deswegen muss das alles so ein bisschen einspielen. Man hat dann gesehen, dass gewisse Formationen schon sehr, sehr gut funktioniert haben, das hat dann auch wirklich eine entscheidende Rolle dann gespielt, zum Beispiel Weinhold fehlt auf den Halbpositionen mit Winczek am Kreis, das hat sehr, sehr gut funktioniert, da hat man auch gut den Kreis einbinden können. in der zweiten Halbzeit im Spiel gegen Argentinien. Das muss man auch mehrfach machen, weil man hat wirklich absolute Top-Leute am Kreis mit drei wirklich sehr, sehr starken Leuten. Was man auch gesehen hat, das finde ich, das wird mit Sicherheit auch mehr kommen, ist ein zweiter Kreisläufer, der eingesetzt werden soll mit einem Jannik Ruhlbacher, Patrick Winczek oder halt dem Henrik Pekeler, wie das entsprechend aussieht, wer gerade sehr, sehr gut in Form ist in dem Spiel. Deswegen ist das sehr, sehr variantenreich, aber man merkt einfach, die Mannschaft braucht noch ein bisschen Zeit, um sich zu finden, um einfach die Abläufe in den Griff zu bekommen, und deswegen muss man noch ein bisschen an arbeiten. Man hat wirklich auch teilweise Abspielfehler mit dabei gehabt, die einfach aufgrund dieser Probleme in der Abstimmung ja, entsprechend passieren. Deswegen sollte man jetzt noch nicht zu überbewerten. Die haben auch der Spielplan der Deutschen ist auch wirklich so aufgebaut, dass man dann nach und nach sich einspielen kann, um dann das Highlight gegen Frankreich in der Vorrunde zu haben. Also von daher, das waren, glaube ich, zwei gute Spiele, wo man dann gesehen hat, okay, mit der Zeit läuft das wirklich sehr, sehr gut. Und da wir so eine sehr, sehr intensive Abwehr und auch einen schnellen Angriff spielen, ist das etwas, was die Gegner so ein bisschen dann noch müde machen wird, und dass wir dann hinten raus wirklich dann so konsequent spielen können und dass wir auch eine Reaktion zeigen. Weil die Mannschaft hat in beiden Spielen nicht überragend gut gespielt, aber trotzdem hat sie hinten raus wirklich sehr konzentriert gespielt, sich kaum Fehler dann mehr erlaubt, und das dann wirklich noch ausnutzen können, dass man am Ende dieses Spiel oder beide Spiele klar gewinnen kann. Das ist etwas, was mit Sicherheit sehr, sehr interessant sein wird, die über die WM zu sehen, wie sie das auch dann in den letzten Minuten in den jeweiligen Spiel zeigen können.
Und Trainer Christian Prokop hat als Fazit aus beiden Spielen ja auch gesagt, wir reisen jetzt mit einem guten Gefühl nach Berlin, freuen uns, dass es bald losgeht. Heute ist erstmal Ruhetag bei der deutschen Mannschaft. Die dürfen sich noch einen Tag verpusten. Morgen geht's dann nach Berlin, ab Dienstag also die Mannschaft dann vor Ort am Spielort der WM Vorrunde nicht mit dabei, Tim Sutton und Tobi Reichmann. Die beiden sind nämlich aus dem 18-Mann-Kader noch gestrichen worden, weil Christian Prokop die Mannschaft ja auf 16 zusammenstreichen musste, um den Reglementierungen dann entgegenzukommen. Sebastian, die Nichtnominierung von Tim Sutton für den WM-Kader überrascht nicht. Bei Tobi Reichmann, da wundert man sich dann doch ein bisschen, zumindest als man es gestern dann zunächst gelesen hatte. Er geht nämlich mit Patrick Rötzky nur mit einem Rechtsaußen, einem gelernten Rechtsaußen in die WM. Verspricht sich davon mehr taktische Variabilität. Wie siehst du die Streichung von Reichmann?
Mein erster Gedanke war auch, okay, das kommt jetzt sehr, sehr überraschend, weil ich ihn eigentlich diese Saison als besseren Rechtsaußen sehe, wenn wir das mal vergleichen, die Statistik in dieser Saison. Tobi Reichmann 84 Tore mit einer Wurfquote von 78%. Und Patrick Rötzky nur 32 Tore mit einer Wurfquote von 72%. Also von daher würde ich da Tobi Reichmann noch eigentlich die bessere Saisonform bisher zuschreiben. Deswegen ist es schon ein bisschen überraschend, dass er derjenige rechts außen ist, der gehen muss. Und dann habe ich mir auch mal einen Gedanken machen, okay, wen würde ich denn sonst streichen, wenn Tobi Reichmann nicht gestrichen wäre? Dann würde man überlegen, den Rückraumspieler wegzunehmen, weil dann links außen zu streichen hat auch dann keinen Sinn. Und da wird es dann wirklich sehr, sehr schwierig. Also Franz Semper war für mich eigentlich klar, dass er definitiv mitkommt, weil sonst hätte man den Kai Häfner nicht zu Hause gelassen, wenn er nicht entsprechend Einsatzzeiten bekommen soll. Und dann muss man gucken, auf Rückraum, Mitte, Rückraum, links sind auch gute Spieler. Den Finnland hätte mit Sicherheit wieder nicht gestrichen. Und dann hätte man einen Spieler streichen müssen wie einen Paul Drucks, vielleicht ein Fabian Böhm, wobei das eigentlich auch nicht dann ausgesehen ist. Also von daher wäre dann auch die Schaltung sehr, sehr schwer gefallen, wen im Rückraum man rausnimmt. Vielleicht ein Paul Drucks, weil er noch angeschlagen ist, beziehungsweise noch nicht in der Topform ist, weil er noch nicht so viele Spiele wieder gesehen hat seit seiner Verletzung. Aber er hat es jetzt so entschieden, man hat es ja auch gesehen, dass er gerade mit dem zweiten Kreisläufer spielen möchte und dann den Rechtsaußen rausnimmt. Das heißt, man kann überlegen, dass man wirklich nur diesen einen Rechtsaußen das Spiel überbraucht. Und wenn Grötzky mal Pause brauchen sollte, dann holt man einfach den zweiten Kreisläufer ran. Und dann wird es dann für die Mannschaften, für den Gegner sehr, sehr schwierig, das Ganze gegen anzukommen, weil man wirklich zwei sehr, sehr oder drei sehr, sehr robuste Kreisläufer hat. Also das ist, glaube ich, diese Überlegung, die dahinter steckt. Wie gesagt, ich hätte Reichmann behalten, weil ich ihn diese Saison einfach stärker sehe als Grötzky, der auch verletzt gewesen ist, zwischenzeitlich mit einer Bauchmuskelverletzung. Aber ja, der Bundestrainer hat sich so entschieden mit Patrick Grötzky, deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf, wie Patrick Grötzky dann auch in Form sein wird. Ich denke, er wird alles geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber natürlich muss man gucken, dass gerade seine Wurfquote von außen sehr, sehr hochprozentig ist, weil sonst kann es dann passieren, dass dann zwischenzeitlich dann wieder getauscht wird, wenn Grötzky nicht die Erwartung erfüllt.
Genau, und das kann der Bundestrainer ja noch dreimal während des Turniers machen. Er kann sich ja noch dreimal bei Spielern aus seinem vorläufigen 28er-Kader bedienen, falls irgendwas passieren sollte im Lauf der WM, was ihn zum Handeln nötigen wird. Wir werden die WM natürlich auch hier auf meinsportpodcast.de begleiten, zusammen mit den Kollegen von handballworld.com, und dann werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten über die deutsche Mannschaft und über alles, was sonst wichtig und erwähnenswert ist beim WM-Turnier in Deutschland und Dänemark. Da halten wir euch bis Ende Januar dann auf dem Laufenden. Das Finale, das gibt es ja dann am 27.01. im dänischen Herning. Das war's für heute mit den Testspielen der deutschen Mannschaft. Ruhetag also bei der deutschen Mannschaft. Ab morgen geht es dann mit der Vorbereitung weiter. Und auch wir bleiben dran am Thema. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.